Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ursprünglich hatte die Bundesregierung einen Herbst der Reformen angekündigt. Doch es wurde Winter und Frühling und noch ist nichts beschlossen. Auch bei der Koalitionsklausur in der Berliner Villa Borsig gab es keine Einigung. Jetzt beraten Union und SPD wieder getrennt über die Reform der Sozialsysteme. Heute und morgen steckt die Fraktionsführung von CDU und CSU ihren Kurs ab.
Seit knapp einem Jahr sind CDU und CSU nun wieder in der Regierung. Doch selbst in den eigenen Reihen wächst die Unzufriedenheit. Die versprochenen großen Reformen lassen weiter auf sich warten. Jede Menge Redebedarf also. Fraktionschef Spahn macht klar:
Pressekonferenzen, so wichtig sie sind, Reden und Gastbeiträge alleine, die reichen nicht. Wir müssen zu politischen Entscheidungen kommen.
Das könnte als Spitze gegen den Koalitionspartner SPD verstanden werden. Das Verhältnis angespannt. Bei der Union zu Gast ist neben EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auch der Kanzler. Der will trotz anhaltender Debatten die Gesundheitsreform schon am Mittwoch durchs Kabinett bringen. Im Sommer und Herbst sollen dann Pflege und Rente folgen.
Ich suche einen Weg, zusammen mit den Sozialdemokraten diesen Erfolg auch zu ermöglichen. Das ist nicht immer ganz leicht. Das werden die Sozialdemokraten umgekehrt von uns auch sagen.
Wegen des Iran-Kriegs neue Schulden aufnehmen will der Kanzler nicht. Das hat am Wochenende die SPD ins Spiel gebracht. Deren Landesgruppen aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen suchen derweil in Bielefeld nach ihrem Kurs. Dabei ist auch die SPD-Chefin, die vor allem von Wirtschaftsministerin Reiche von der CDU mehr erwartet.
Was fehlt in dieser Bundesregierung, ich will das mal offen sagen, das ist ein Plan eigentlich, wo wollen wir in 20, 30 Jahren sein. Das heißt, welche Branchen, welche Bereiche müssen wir jetzt auch stärken und vor allen Dingen mit Innovationen auch und Fördergelder auch versorgen.
Noch bis morgen beraten SPD und Union getrennt voneinander, wie sie gemeinsam Deutschland wieder wettbewerbsfähig machen wollen.
Wenn es um Reformen geht, werden auch Einsparungen im Sozialsystem diskutiert, etwa bei Rente oder Krankenversicherung. 81% der Deutschen sind der Meinung, dass der Wohlstand im Land ungerecht verteilt ist. Das ergab eine repräsentative Umfrage für die ARD-Aktion Deine Meinung zählt. Abhängig ist dieses Gefühl der Ungerechtigkeit aber von der eigenen Lebenssituation, wie unsere Beispiele zeigen.
Heute kann sie ihren Ruhestand genießen, nach einem beruflichen Aufstieg, wie es ihn wohl nur noch selten gibt. Mit Hauptschulabschluss und ohne richtige Berufsausbildung hat sich Jacqueline Renz vom Fließband bis zur Facharbeiterin bei VW im hessischen Baunatal hochgearbeitet, war dort auch im Betriebsrat. Inzwischen lebt sie in Mecklenburg-Vorpommern in einer Eigentumswohnung auf der Insel Rügen und fühlt sich gut abgesichert.
Im Prinzip geht es mir besser als ganz viele andere in diesem Land. Gerade hier in MV ist es ja noch umso schwieriger, weil hier die Löhne einfach auch sehr niedrig sind. Und von daher natürlich dann entsprechend auch die Rente sich berechnet, ne? Das ist das Logo.
Tobias Döring steht noch mitten im Berufsleben. Seine Autowerkstatt im sächsischen Dippoldiswalde hat sich auf historische Nutzfahrzeuge spezialisiert. Die Kunden kommen aus ganz Europa. Als Selbstständiger sorgt er seit etwa 10 Jahren privat für die Rente vor, hat als Lehrling und Angestellter vorher aber auch in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Kein gutes System, findet er.
Es geht ja immer um Gleichberechtigung und ich finde das auch richtig, wenn wir gleichberechtigt die Leute alle behandeln. Wäre es richtig, dass alle Erwerbstätigen in Deutschland, egal wie sie heißen und welcher Berufsgruppe sie angehören, in eine gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssen und dann auch alle als Rentner irgendwann davon profitieren. Das fände ich gerecht.
Das weit verbreitete Gefühl der Ungerechtigkeit, nicht nur beim Thema Rente. Aus Sicht von Wissenschaftlern eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Die wahrscheinliche Reaktion ist, und das zeigen auch die Umfragedaten, dass Menschen sich zurückziehen, sich nicht mehr verantwortlich fühlen, nicht mehr ihren Beitrag für die Gemeinschaft leisten möchten.
Es ist ein Gegensatz. Vielen in Deutschland, wie Jacqueline Renz auf der Insel Rügen, geht es immer noch gut. Aber nach Meinung der Mehrheit im Land ist der Wohlstand ungerecht verteilt.
Ellen Inni in Köln. Die ARD-Umfrage beschäftigt sich ganz konkret mit den angekündigten Sozialreformen. Wie viel Verständnis zeigen die Deutschen für mögliche persönliche Einschnitte?
Also diese Frage, die teilt wirklich Deutschland in zwei Hälften, kann man sagen. Wir wollten wissen, könnten Sie es nachvollziehen, wenn Sie auch persönlich Einschnitte hinnehmen müssen, um die Sozialsysteme zukunftssicher zu machen. 47% sagen, ja, das kann ich nachvollziehen. Und 47%, genauso viele, sagen, nein, das kann ich nicht nachvollziehen. Interessant ist es dabei mal, auf die geografische Verteilung dieser Zahlen zu gucken. Denn auf dieser Grafik sehen wir, mit 54% Zustimmung für persönliche Einschnitte ist der Südwesten besonders stark, aber 31% im Osten persönliche Einschnitte eben unterrepräsentiert. Ganz wichtig ist es dabei festzuhalten, Einkommen und Vermögen sind entsprechend in Deutschland verteilt. Das heißt, im Südwesten gibt es einfach mehr Vermögen durchschnittlich. Deshalb fallen da vielleicht auch die Einschnitte leichter. Wenn man ganz konkret fragt, in welchen Sozialsystemen könnte es denn oder sollte es Einschnitte geben, dann ergibt sich folgendes Bild. 33%, also ein Drittel, sagt ja, in der Arbeitslosenversicherung sollte es solche Einschnitte geben. Und dann sinkt die Zustimmung auch schon. 18% sagen das von der Krankenversicherung, 16% von der Rentenversicherung und 13% von der Pflegeversicherung. Wir zeigen hier, wie gesagt, die Minderheiten. Die Mehrheit ist also gegen Einschnitte in diesen Sozialsystemen. Und wenn wir die 18% bei der Krankenversicherung mal nehmen, da will ja das Kabinett am Mittwoch die Gesundheitsreform beschließen. Da wird also noch sehr viel Überzeugungsarbeit durch die Bundesregierung nötig sein.
Dankeschön, Ellen Inni. Noch ist nichts beschlossen, doch die anstehenden Reformen verunsichern. Heute Abend haben Bürgerinnen und Bürger in der ARD-Sendung Arena um 21 Uhr wieder die Chance, ihre Fragen direkt zu stellen, dieses Mal an CSU-Chef Markus Söder. Nach dem Angriff auf ein Gala-Dinner mit US-Präsident Trump gibt es eine Diskussion über das Sicherheitskonzept. Eine Sprecherin kündigte eine Überprüfung der Maßnahmen rund um den Präsidenten an. Gleichzeitig erklärte sie, Trump habe weiter Vertrauen in die Arbeit des Secret Service. Ein bewaffneter Angreifer hatte am Samstag in Washington versucht, den Ballsaal des Hilton Hotels zu stürmen. Dort fand das Korrespondentendinner mit Trump statt.
In diesem Gericht wird der mutmaßliche Täter in diesen Minuten dem Haftrichter vorgeführt. Hinter verschlossenen Türen, ohne Kameras. Für Trumps Sprecherin steht fest, sein Ziel war der Präsident. Dies ist der dritte Attentatsversuch auf Präsident Trump binnen 2 Jahren. Kein anderer Präsident in der Geschichte war so vielen schweren Anschlägen auf sein Leben ausgesetzt. Am Wochenende war der mutmaßliche Attentäter von Sicherheitskräften überwältigt worden, nachdem er schwer bewaffnet durch einen Sicherheitsposten des Secret Service gestürmt war. Offenbar mit dem Ziel, zum Korrespondentendinner eine Etage tiefer vorzudringen. Dort waren der US-Präsident und hochrangige Regierungsvertreter versammelt, als laute Knalle zu hören waren. In einem Interview deutet Trump an, dass daran möglicherweise auch die Opposition mit Schuld sei. Ich denke, dass die Hassrede der Demokraten sehr gefährlich ist, sehr gefährlich für unser Land. Ermittler des FBI durchsuchten kurz nach der Tat das Wohnhaus des mutmaßlichen Täters in Kalifornien. In dem Manifest, das er kurz zuvor an seine Familie verschickt hat, erklärt er Regierungsvertreter zum Ziel, Zitat, vom Höchsten zum Niedrigsten. 2024 im Wahlkampf entkam Trump einem Attentatsversuch nur knapp. Auch deshalb wollen sich Mitarbeiter des Weißen Hauses heute mit Secret Service und Heimatschutzministerium treffen, um das Sicherheitskonzept für Auftritte des Präsidenten erneut zu überprüfen.
Fragen wir nach bei Gudrun Engel in Washington. Trumps Sprecherin hat sich soeben geäußert. Wir haben es gehört. Gibt es denn jetzt eine Diskussion über das Sicherheitskonzept beim Korrespondentendinner?
Nein, eine Diskussion oder Debatte im Sinn von Skandal gibt es in dieser Form nicht, denn es hat ja alles gut funktioniert. Das hat auch die Sprecherin des Weißen Hauses gerade noch mal bestätigt. Auch Donald Trump sei zufrieden damit, wie alles gelaufen sei, denn man habe ja den Angreifer neutralisiert, bevor er überhaupt im richtigen Stockwerk sei. Dazu muss man auch sagen, wir leben hier in einem Land, in dem es mehr Waffen gibt als Einwohner und in dem Waffengebrauch und Schießereien an der Tagesordnung sind, ohne dass eine größere Öffentlichkeit Notiz davon nimmt. Die Diskussion, die man bei diesem Korrespondentendinner stellen kann, ist die Frage, wenn ein Präsident, der Vizepräsident und der Sprecher des Repräsentantenhauses, also die drei wichtigsten Menschen im Staat, an der gleichen Veranstaltung sind, bräuchte man mehr Sicherheitspersonal? Experten sagen nein, denn es hat ja alles gut funktioniert. Das FBI möchte trotzdem jetzt die Protokolle überprüfen, auch mit Blick natürlich auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft, Wahlkampfveranstaltungen im Herbst und auch den royalen Besuch des britischen Königs, der heute beginnt.
Dankeschön, Gudrun Engel in Washington. Über den Angriff in Washington ist der Iran-Krieg kurzfristig in den Hintergrund gerückt. Die Verhandlungen stocken. Der iranische Außenminister Araghchi hat sich stattdessen in St. Petersburg mit dem russischen Präsidenten Putin getroffen. Dabei sicherte der Kreml-Chef dem Mullah-Regime seine Unterstützung zu. Laut Medienberichten gibt es ein neues iranisches Angebot an die USA. Teheran habe vorgeschlagen, die gegenseitige Blockade in der Straße von Hormus aufzuheben. Die Frage, wie es mit dem iranischen Atomprogramm weitergeht, werde allerdings nicht erwähnt. Im Jahr 2025 sind die weltweiten Militärausgaben auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt das Friedensforschungsinstitut CIPRI. Damit setzt sich ein inzwischen bereits 11 Jahre andauernder Trend fort. Vor allem in Europa wurde demnach kräftig aufgerüstet. Deutschland steigerte seine Militärausgaben um rund ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr. Nur die USA, China und Russland gaben 2025 noch mehr für das Militär aus.
Die Beschaffungsliste der Bundeswehr lang. Panzer, Artilleriemunition, Schutzausrüstung für die Soldaten. 114 Milliarden US-Dollar hat Deutschland laut dem SIPRI-Bericht vergangenes Jahr für das Militär ausgegeben. Wie viele andere NATO-Verbündete spürt auch Deutschland den Druck, für die eigene Sicherheit und das eigene Militär zu sorgen. Fast alle Staaten weltweit haben laut den SIPRI-Zahlen weiter aufgerüstet. Zusammengerechnet gaben sie knapp 2,9 Billionen Dollar aus. Besonders stark gestiegen sind die Militärausgaben in Europa. Die Ukraine hat zum Beispiel 20% mehr investiert, Deutschland 24%, in Spanien ging es sogar um 50% nach oben. Gegen den weltweiten Trend das Minus von 7,5% in den Vereinigten Staaten. In den USA gab es einen Rückgang, der aber wohl nur vorübergehend ist, weil er vor allem durch den Stopp neuer Militärhilfen für die Ukraine verursacht wurde. Ins eigene Militär haben die USA weiter investiert, nur ein Teil des Budgets ist gesunken. Nicht zuletzt wegen des Iran-Krieges dürften auch die USA in Zukunft wieder stärker aufrüsten. Ein Ende der steigenden Militärausgaben ist also nicht in Sicht.
Weiße Fahrräder wie dieses stehen in vielen Städten an Stellen, wo Radfahrer ums Leben gekommen sind. Und das passierte in Deutschland im vorigen Jahr 462 Mal. Dabei zeigt sich die Verbreitung von E-Bikes. Fast die Hälfte der tödlich Verunglückten fuhren mit elektrischer Unterstützung. Und davon wiederum waren zwei Drittel 65 Jahre und älter. Manche von ihnen beherrschen die hohen Geschwindigkeiten nicht, oft sind aber auch Autofahrer schuld.
Diese Markierungen erinnern noch an einen Unfall vor gut zwei Wochen in Dessau-Roßlau. Eine 84-jährige Radfahrerin ist ums Leben gekommen durch sogenanntes Doring. Viele Radfahrer haben damit Erfahrungen.
Ich hatte noch nicht so einen Doring-Unfall, also wo eine Autotür aufgegangen ist. Und ich quasi gegen die Autotür gefahren bin. Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert.
Ursachen für tödliche Radfahrunfälle gibt es viele. Die Statistik zeigt, fast jedes zweite Opfer war 2025 auf einem Pedelec unterwegs, umgangssprachlich auch E-Bike genannt. Unfallforscher sehen gleich mehrere Risikofaktoren.
Das bedeutet nicht nur, dass Radfahrer in der Regel schneller fahren, dass mehr Radfahrer unterwegs sind, mehr Kilometer fahren und auch viele ältere Menschen dabei sind, die früher gar nicht mehr Rad gefahren sind.
Hauptursache für tödliche Radfahrunfälle ist das Abbiegen von Lkw und Autos. Radfahrer werden dabei übersehen oder ihre Geschwindigkeit wird unterschätzt.
Man bremst auf alle Fälle und schaut 10-mal, wenn man fährt. Aber man lernt damit umzugehen.
Ich würde im Notfall eher warten. Ich bin immer eher auf der sicheren Seite.
Selbst die beste Infrastruktur berge Risiken, so Experten. Oder sie sei verbesserungsfähig, wie beim tödlichen Unfall in Dessau-Roßlau.
Man sieht ja, dieser Streifen ist ungefähr einen Meter breit. Und wir raten allen Radfahrenden eigentlich immer, einen Meter Abstand zu parkenden Fahrzeugen zu halten, wäre aber hier quasi auf der Fahrbahn.
Was immer helfe, rücksichtsvoll im Straßenverkehr unterwegs sein, egal auf wie vielen Rädern.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 28. April.
Das kleine Tief über der Nordsee in höheren Schichten der Atmosphäre löst sich auf, sodass wir teilweise wieder häufiger die Sonne sehen. In der Nacht ist es meist klar, teils bewölkt und meist trocken. Am Tag ist es im Norden sonnig, von der Mitte bis in den Süden neben Sonnenschein ein paar lockere Wolken. Ganz im Süden dichtere Wolken, zwischen Hochrhein und Alpen einzelne Schauer und Gewitter. In der Nacht plus 11 bis minus 3 Grad, am Tag 11 bzw. 12 Grad an den Küsten, am Rhein bis 24 Grad. Am Mittwoch bis 15 Sonnenstunden, allerdings weht ein lebhafter Nordostwind. Im Osten und an den Alpen ein kleines Schauerrisiko. Am Donnerstag Sonne von früh bis spät, in der Südwesthälfte ist es weiter windig. Am Freitag überall viel Sonne bis 26 Grad.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Susanne Stichler geht es um den Druck, unter dem Kanzler und Koalition Reformen beschließen müssen. Dazu ein Interview mit SPD-Fraktionschef Mirsch. Außerdem die Wiederentdeckung von Minigolf als Freizeitsport. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagabend.